Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimkind. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist immer noch ein Podcast der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen hier über das Arbeiten, das Leben und das Mitgestalten in der Kinder- und Jugendhilfe. Mein Name ist Linda, ich bin Referentin in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich dachte, heute stellen wir uns mal wieder ein bisschen vor, mehr als in den anderen Folgen. Bettina ist mit mir im Studio. Hi Bettina.
Hi Linda.
Genau, Bettina ist nicht nur pädagogische Fachkraft, sondern auch Sexualpädagogin.
Genau.
Darum geht's heute. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel der Folge gelesen. Bettina, worum geht's hier heute?
Ja, auf diese Folge habe ich mich wirklich gefreut, muss ich gestehen. Wir haben nämlich heute einen ganz tollen Gast bei uns. Patrick ist da und wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Sexualität in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Folge hat den Titel Zwischen Lust und Frust. Name kommt daher, Patrick und ich geben in der Akademie regelmäßig auch Schulungen zu dem Thema. Und die Schulung hat halt den Titel, da haben wir gedacht, das passt ganz gut. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ganz in den Nerd-Talk verfallen. Dafür bist du dann da, Linda, dass uns vielleicht zwischendurch mal ein bisschen
bremst. Ich krätsch da rein, wenn es mir zu wild wird.
Genau, aber lass uns einfach mal starten.
Genau, Patrick, stell dich einmal unseren ZuhörerInnen vor, bevor wir jetzt durchstarten. Was bist du von Beruf und wie ist dein beruflicher Werdegang?
Ja, moin zusammen. Ich bin froh, dass ich heute hier sein darf. Wie ist mein beruflicher Werdegang? Ich bin im Erstberuf Erzieher und habe relativ schnell nach einem Jahr gemerkt, boah, das mache ich nicht 45 Jahre, sondern ich will irgendwie noch ein bisschen was mehr machen und habe dann nach einem Jahr entschieden, ich studiere noch soziale Arbeit und bin dann auch Sozialpädagoge und irgendwann war für mich auch klar, ich muss ein bisschen in Vertiefung gehen, ich will noch mich ein bisschen spezialisieren und habe mich dann zu einer Weiterbildung zum Sexualpädagogen entschieden. Bin mittlerweile, wenn du vom beruflichen Werdegang sprichst, bin ich schon jetzt ziemlich genau 14 Jahre bei Backhaus in gefühlt 100.000 Funktionen vom Schülerpraktikant zum studentische Hilfskraft zur Hausleitung, Erziehungsleitung. Jetzt im Moment bin ich Bereichsleitung in Elternzeitvertretung. Genau, ich habe, glaube ich, schon einiges gemacht bei Backhaus.
Ja, du hast ja gerade schon mal angeschnitten, dass du auch Sexualpädagoge bist. Wir beide haben nicht zusammen die Ausbildung gemacht, sondern nacheinander, aber am selben Ausbildungsort. Vielleicht willst du einfach mal berichten, wie es bei dir dazu kam, dass du dich gerade für diesen Bereich entschieden hast.
Ich habe meine Bachelorarbeit damals zum Thema Anti-Aggressionstraining gemacht und habe festgestellt, oder war immer der Meinung, ich gehe in die Richtung, ich mache auf jeden Fall irgendwas in dem Bereich, weil das wird in der Jugendhilfe super gebraucht. Hab die Bachelorarbeit geschrieben und gedacht, boah, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Und hab dann, nachdem ich irgendwie in meinem beruflichen Alltag angekommen war, gedacht, okay, jetzt will ich mich spezialisieren, wo, in welchem Bereich will ich mich gerne spezialisieren? Was begegnet mir im Alltag immer wieder? Wo bin ich, wo weiß ich auch einfach noch nichts, so, also nicht nichts, aber wo habe ich wenig Expertise, bin ich immer wieder unsicher und bin dann bei der Recherche auf die Weiterbildung zum Sexualpädagogen gestoßen und war mir auch zu dem Zeitpunkt noch relativ unsicher, habe aber gedacht, das Institut gefunden, wo wir das gemacht haben, die Weiterbildung, wir beide, und die hatte so einen schönen Ausweg. Nach vier Modulen konnte man sagen, okay, ich vertiefe jetzt oder nicht. Und die vier Module habe ich mir Zeit gegeben, will ich mich mit dem Thema nur kurz auseinandersetzen oder tiefer. Und ich bin dabei geblieben und kann das jetzt in meinem Berufsalltag toll mit integrieren.
Also bei mir war es nämlich nicht ganz so wie bei dir. Ich war eher echt super lange auf der Suche, was mache ich? Also ich bin ja Sozialpädagogin und war ganz lange auf der Suche, welche Zusatzausbildung hilft dir nochmal in deinem beruflichen Alltag? Bei mir hat es ja ein bisschen länger gedauert als bei dir, bis ich da den Entschluss gefasst habe. Aber bei mir waren es tatsächlich einzelne Situationen im Wohngruppenalltag, wo ich gemerkt habe, okay, begegnet dir eigentlich täglich, aber keiner hat wirklich Ahnung. Beziehungsweise viele Leute sind auch regelrecht überfordert mit dem Thema, wenn ich dann darüber nachdenke, dass manche Mitarbeitende, wenn die das Wort Sex aussprechen, dann selbst schon ein bisschen rot werden im Gesicht Und wie soll es denn den jungen Menschen überhaupt gehen? Und es gab tatsächlich bei mir im Alltag so ein paar Beispiele, wo ich junge Menschen begleitet habe, die ihre erste Beziehung hatten, wo klar war, okay, das erste Mal, das steht bald an. Und es gab ganz, ganz viele kuriose Mythen. Es gab ganz viele Fragen. Ich werde nie vergessen, wie ich einen jungen Menschen begleitet habe, der ja mit seiner ersten Freundin zusammen war, die beiden auch intimer geworden sind und er wirklich regelrecht hilflos vor mir stand. Was muss ich überhaupt tun? Und oh Gott, das ist alles anders als im Fernsehen und als im Internet beschrieben. Ich bin absoluter Versager, wo ich gedacht habe, oh Gott, scheiße, das, wie muss man sich eigentlich fühlen? Ich bin noch etwas anders groß geworden, Jahrgang 1990. Also ich bin noch so ein bisschen durch Bravo aufgeklärt worden. Und wenn ich mir dann jetzt heutzutage das Internet anschaue, das ist schon krass, was da so für Mythen dann auch unterwegs sind. Hast du in deinem Alltag auch gewisse Schlüsselmomente erlebt in dieser Thematik?
Ja, ich würde noch ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Wir beide haben uns ja, bevor du die Weiterbildung gemacht hast, auch da intensiv auch drüber ausgetauscht. Was erleben wir gegenseitig im Alltag und wie sind wir, ja, was gibt's für, du hast Mythen gesagt, aber was gibt's auch für Mythen bei uns in der Einrichtung dazu und wie können wir gut die jungen Menschen einfach begleiten, sei es Aufklärung, sei es Verhütung, sei es was auch immer da irgendwie möglich ist und da ist es ja schon cool, dass wir mittlerweile in einem guten Austausch einfach und da viel Veränderung anstoßen konnten einfach. Mhm. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ob du auch Schlüsselmomente in deinem Alltag hattest? Du hast in einer Wohngruppe gearbeitet, aber genauso mit Profifamilien. Irgendwelche Momente bei dem Thema, die bei dir wirklich hängen geblieben sind?
Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Weiterbildung angefangen habe, war ich noch gar nicht in dem Bereich Profifamilien unterwegs, sondern war noch als Hausleitung damals tätig. Und wir haben immer mal wieder herausfordernde Jugendlichen genau zu diesem Thema gehabt, die dann mit einer Vorgeschichte aus den Herkunftssystemen kamen, die wo Missbrauchserfahrungen im Raum standen, die vielleicht sich angefangen haben zu stimulieren, um Situationen zu überstehen, die wir gar nicht so richtig einordnen konnten. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigt habe, dass ich diese Weiterbildung machen möchte, habe ich noch nicht viel Orientierung an der Hand gehabt. So, und das war mein Mittel, dann die Lösung dafür zu suchen oder die Antworten zu finden, so muss ich sagen.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen?
Klar.
Wird da in der, ich sag, normalen Erzieherausbildung oder was auch immer man für eine pädagogische Ausbildung macht, inwiefern wird da auf dieses Thema eingegangen?
Du bist gelernter Erzieher, Patrick?
Ist auch schon 2 Tage her. ja, am Rande. So, natürlich immer mal, also wenn es um, also das Thema Missbrauch ist ein Thema gewesen bei mir damals. Wir haben auch über Sexualität und Aufklärung gesprochen, aber in einem Randthema. So, es ist ja, es ist häufig ja so, dass viele Menschen nicht gerne über Sexualität reden, weil sie immer meinen, es geht auch um die eigene Sexualität. Und von daher war das immer nur so, am Rande schwamm es so ein bisschen mit. Ach ja, da müsst ihr auch hingucken, so ungefähr.
Aber jetzt gehen wir mal lieber nicht näher darauf ein.
Und ich finde oft negativ, also dann geht es wirklich um Missbrauch beispielsweise, um sexualisierte Gewalt, aber dieser andere Aspekt wird dann oft gar nicht mitbedacht, dass Sexualität einfach, das ist von null bis zum Tod, gehört das dazu. Also da können wir die Augen nicht vor verschließen. Und wie Patrick sagt, nur wenn wir da aufklären und uns mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen, heißt das ja nicht, dass ich durch die Gegend schreie, was meine Sexualität betrifft. So, aber viele haben, glaube ich, die Sorge, oh Gott, wenn ich darüber aufkläre, könnte man das und das über mich meinen. Aber das ist oft in den Ausbildungen, dass es eher dieser negative Fokus ist, wenn Gewalt mitspielt. Aber dieser positive, was gehört eigentlich zu einer psychosexuellen Entwicklung auch dazu? Was ist in Anführungsstrichen normal? Ich sage es bewusst in Anführungsstrichen. Das wird gar nicht so mitbedacht, finde ich.
Ja, und dazu kommt natürlich auch, aus welcher Generation kommen die, die uns ausgebildet haben. So, wie sind die groß gekommen? Wie sind die sozialisiert? Mit welchem Schamgefühl sind die wahrscheinlich in der Sexualität aufgewachsen? Und wo finden die einfach auch nicht die Worte, um das denen Schülern, die in Ausbildung sind oder den Studenten irgendwie mitzuteilen.
Genau darum geht es ja wahrscheinlich auch, ne, dass man diesen Werkzeugkoffer irgendwie bekommt, wie man mit dem Thema einfach im Alltag umgeht, auch so, dass man seine eigenen Grenzen vielleicht wahrt oder die Scham überwindet oder wie auch immer, ist wahrscheinlich gar nicht so ein inhaltliches Ding, sondern eher die Integration dieses Themas in den Alltag.
Ja, und die Sprache. Also wirklich eine gemeinsame Sprache finden, wie darüber kommuniziert wird. Und es ist nun mal so, bei uns in der Arbeit, wenn du beim Mittagstisch sitzt, du bist einfach so die erste Ansprechperson für gewisse Fragen. Und dann kommen auch manchmal sehr interessante Fragen beim Mittagessen zutage, wo man dann auf einer Sachebene auch einfach erklärt. Und das bedeutet nicht, wenn ich auf einer Sachebene erkläre, dass jeder junge Mensch sofort weiß, was macht Bettina in ihrem Privatleben. Nein, sondern es geht da wirklich um Informationen, die ich liefere. Und meine Haltung ist da immer, es ist dann besser, dass ich diese Informationen auf Sachebene erkläre, als wenn man bei Google mal reinguckt und da, wie gesagt, ganz kuriose Antworten dann zutage kommen. Und wie gesagt, diese Sprache da auch nicht großartig drum rumschweifen und irgendwelche Fantasiebegriffe nutzen, sondern gemeinsam gucken, okay, was sind da einfach Begriffe auch, die normal sind.
Ja, also die wenigsten Kinder oder jungen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe zum Thema Sexualität, die haben mich nach meinen Vorlieben gefragt. So, also das war bisher nie Thema. So, wir sprechen da, wie du so schon sagst, auf einer Sachebene. Wir sprechen darüber, was sehe ich, welche Frage habe ich. Da gibt es ganz tolle Fachliteratur dazu, auch auf kindlich erklärt mittlerweile. Und da kann ich völlig von lösen, wo bin ich. Also was sind meine Vorlieben, was sind meine Interessen? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist ja auch ein Kerninhalt dem, was wir in dem Zuge mit unserer Schulung auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da mit an die Hand geben, zumindest zu versuchen, so
ja.
In dem Rahmen, in dem es irgendwie möglich ist.
Ja, wenn man jetzt mal guckt, so Medien, wir haben es gerade schon mal angeschnitten, Internet, was dort so alles zu finden ist, auf Ebene der Kinder und Jugendlichen, aber wenn ich dann auch nochmal weiterschaue, es ist ja teilweise wirklich Schlagzeilen zu lesen, dass unsere Kinder zu früh aufgeklärt werden und andere Begrifflichkeiten noch, dass da die sexuelle Aufklärung wirklich ganz stark auch kritisiert wird. Es gibt auch immer wieder Forderungen, dass gerade im Kita-Bereich gar nicht aufgeklärt werden darf, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wie siehst du das Ganze? Wie würdest du das beurteilen?
Wenn ich das lese, dann frage ich mich immer, was meinen diese, ja, häufig sind es ja Politiker, die polarisieren wollen damit, was meinen die mit frühkindlicher Aufklärung in dem Moment? So, weil viel gefüttert wird es ja in dem Moment einfach nicht, sondern es wird einfach so ein Begriff in den Raum geschmissen, der polarisiert und es gibt ja kein Futter, was dahinter steht. Mir persönlich ist es wichtig, früh mit Prävention anzufangen, weil nur dann können wir unseren kleinsten Mitmenschen auch das Gefühl geben oder Worte dafür geben, dass sie ein ungutes Gefühl benennen können. So. Mhm. Und ich glaube, mit sowas anzufangen, da kann man nicht früh genug mit starten.
Ja, ich glaube, das hast du gerade gut auf den Punkt gebracht, dass es nicht weiter gefüttert wird, weil das sind immer so Headlines, die natürlich catchen. Und die Leute, die diese Headlines verbreiten, wissen natürlich ganz genau, damit treffen wir auf fruchtbaren Boden, wenn wir das so raushauen. Aber ja, was steckt eigentlich dahinter? Weil ich habe mich die Tage nochmal mit altersgerechter Aufklärung auseinandergesetzt. Ich war in einer Wohngruppe unterwegs, wo dann auch nochmal, also ich arbeite nur mit Jugendlichen, gewisses Alter, da reden wir ganz anders über Sexualität. Und das war ein Team, die jüngere Kinder auch betreuen, wo ich natürlich für mich auch nochmal eben mich ganz kurz einlesen musste, so was sind da Themen. Und da bin ich dann nochmal bei Sachen hängen geblieben, wie zum Beispiel auch Aufklärung im Kindergartenalter, dass zum Beispiel nicht alle Erwachsenen immer nett sind. So, es gibt auch Erwachsene, die einem nicht immer was Gutes wollen. Und das beinhaltet halt auch Aufklärung und Prävention, wie du gerade schon sagtest. Aber wenn man die Schlagzeilen liest, ist jetzt echt schon eine Zeit lang her. Ich weiß nicht, Linda, ob du das vielleicht mal mitbekommen hast. Da gab es, ich glaube, das war Raum Hannover, sollte es eine Kita geben, die einen sogenannten Sexraum eingeführt haben sollte, wo dann Aufklärung stattfinden sollte. Also das sind dann solche Sachen, die natürlich sehr polarisieren und nicht unbedingt dann auch altersentsprechend sind. Aber wie gesagt, das sind Medien, wir wissen ja auch nicht, wie es letztendlich dann angedacht war.
Habe ich nicht mitbekommen, aber ich kann auch aus unserer Kita, also der Kita meiner Kinder berichten, dass eine Abendveranstaltung zu dem Thema nicht zustande gekommen ist aufgrund mangelnder Teilnahme. Und ich glaube, das ist tatsächlich repräsentativ für viele oder auch andere Einrichtungen, dass da so eine Vermeidung stattfindet. Entweder wird es gar nicht erst angeboten, da muss ich ja schon sagen, Hut ab unserer Kita gegenüber, dass die das Thema auf dem Schirm haben. Ja, oder die Eltern scheuen, dahin zu gehen oder schämen sich da irgendwie mit den anderen Eltern, die ja auch Fremde sind oder wo man irgendwie sich nur so auf dem Parkplatz hin und wieder begegnet in der Garderobe, sich dann zu so einem Thema zu öffnen, vermeintlich vielleicht und gemeinsam in dem Raum darüber zu reden. Ja, das ist da auch gescheitert tatsächlich und ich glaube, da kommen dann auch die krudesten Dinge am Ende irgendwie bei raus, ne, wenn man dann versucht, sich dem angemessen zu nähern. Also wundert mich das nicht, dass ich sowas dann höre.
Wenn wir jetzt nochmal nach dem Bereich Social Media gucken, ist ja einfach super präsent in unserer Arbeit mit den jungen Menschen. Glaubst du, dass Social Media Einfluss hat, was sexuelle Aufklärung angeht?
Absolut. Ich glaube, Sexualität und soziale Medien gehen einher miteinander. Also wir können ganz weit anfangen bei dem sozialen Druck. Ich muss aussehen wie die Influencer, ich muss haben, was die Influencer haben, Getränke, Essen, was weiß ich, bei solchen Sachen kann ich anfangen, aber halt auch, wenn ich so gucke, sind pornografische Inhalte ganz nah auch oder ganz greifbar für die jungen Menschen einfach, sei es die WhatsApp-Gruppe, in der Sachen geteilt werden, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe oder ja, sei es ein Weltbild von irgendwelchen Influencern, die ihre Figur mitteilen wollen und sagen und dadurch suggerieren, soll alles so sein, wie wir aussehen. Ja, also das geht auf jeden Fall einher. Und natürlich macht es auch gerade für Grooming, bietet es ganz, ganz viel, viel Nährboden.
Vielleicht erklären wir nochmal eben kurz Grooming. Das ist jetzt so ein bisschen dann...
Da geht's jetzt los.
Dieser Nerd-Talk.
Ich habe gerade auch gedacht, was ist das?
Ja, also Grooming ist so ein stufenweises Erschleichen von Vertrauen von Erwachsenen gegenüber Kindern mit einer Missbrauchsabsicht auch dahinter. Das kann im Internet stattfinden, Cyber-Grooming, sehr gängig tatsächlich. Also das Klassische, was man dann vor Augen hat, ist, dass in einem Spiel eine erwachsene Person 50 Jahre vorm PC sitzt und sich als 13 ausgibt. So Kontakt aufzubauen.
Wenn ich dazwischen darf. Oder man stellt einen Server zur Verfügung, der Geld kostet, um das Jüngere darauf spielen kostenlos und will dafür Gefälligkeiten wie zum Beispiel Nacktfotos oder sowas. Mhm. Genau.
Ja, und es ist einfach so omnipräsent überall. Also wenn ich an unsere Arbeit denke, wie oft wir mit den Jugendlichen thematisieren, okay, du hast da jetzt ein Profil, du schreibst mit einer Person. Nur weil du 3 Fotos siehst in verschiedenen Posen und verschiedenen Lebenslagen, heißt das nicht, das ist die Person am anderen Ende. Aber das ist krass, wie schnell man sich heutzutage da auch ein Fake-Profil oder eine Fake-Identität einfach aufbauen kann. Wie viel Energie da auch Leute investieren. Also wenn man das mal mit den Jugendlichen bei uns bequatscht, dass die auch sagen, naja, das ist morgens die erste Person, die mir schreibt. Über Tag sind wir nonstop im Kontakt und ist abends die letzte Person, die mir schreibt. Die interessiert sich dafür, wie es mir geht, wie mein Tag war, was mich gerade so beschäftigt. Und das machen viele Erwachsene im echten Leben nicht in der Intensität wie dann im Internet. Und auf der anderen Seite, wie du vorhin gesagt hast, auch die WhatsApp-Gruppen, auch das ganz oft bei uns Thema. Ist immer so ein Funfact, was Patrick und ich in der Fortbildung erzählen. Vielleicht auch nochmal interessant für ZuhörerInnen. Der WhatsApp-Download ist immer als automatisch eingestellt. Sollte man nicht tun. Wir empfehlen immer, das Häkchen einmal umzuschwingen, dass der automatische Download ausgestellt ist, weil ich in meinen 10 Jahren Berufserfahrung schon Jugendliche begleitet habe, die einen automatischen Download anhatten und tatsächlich nachher kinderpornografische Inhalte auf ihrem Handy hatten, weil in diesen WhatsApp-Gruppen alles Mögliche rumgeschickt wird. Die Jugendlichen das oft gar nicht mitbekommen und auf einmal sind dann diese Daten auf dem Handy.
Es sind mittlerweile 1500 Leute, die in einer WhatsApp-Gruppe sich zusammen verbinden können. Da kann man gar nicht alle Inhalte von allen lesen. Da ist man den ganzen Tag nur damit beschäftigt.
Ja.
Und dann passieren solche Situationen, von denen man dann vielleicht noch gar nichts weiß. So, ein großes Thema vielleicht noch, um da nochmal auf soziale Medien zu kommen, ist natürlich auch das Verschicken von Nacktfotos. So, im Fachbegriff Sexting genannt.
So. Mhm.
Ja, da haben wir halt auch viel mit zu tun. Viele junge Menschen, wo das ja ein bisschen überspitzt formuliert, jetzt gerade schon fast zum guten Ton gehört. So, wo wir dann auch immer nur präventiv die jungen Menschen begleiten können und sagen, achte zumindest drauf, wenn du schon das Verhältnis zu diesem deinem Gegenüber hast, diese Fotos zu schicken, dass es so ein paar Grundprinzipien gibt, an die du dich hältst. So, sei es, man erkennt nicht dein Gesicht, man erkennt nicht, in welchem Raum du bist und so weiter und so fort, um da einfach sich selbst dauerhaft auch zu schützen.
Und das ist das eine, wenn Jugendliche das bewusst tun. Und das andere ist, darüber haben wir uns ja jetzt die Tage nochmal unterhalten, sind Deepfakes. Gibt es eine Reportage bei Y-Kollektiv, die hast du mir empfohlen, ich habe mir die auch reingezogen. Entsetzlich, also mir war das bewusst, aber es nochmal so zu sehen. Also da geht es darum, dass wirklich, es gibt mittlerweile riesengroße Plattformen, wo Fotos vor allem, das muss man so sagen, von jungen Frauen online gestellt werden. Das sind Frauen, die dann ganz normal im Urlaub sind, im Restaurant sitzen, also ein ganz normal, stinknormales Foto. Und das Gesicht wird dann in pornografischen Filmmaterial reingesetzt, sodass man denkt, das bist du. Und das ist mittlerweile auch wirklich gängige Praxis im Internet. Es gibt viele junge Leute, die gar nicht wissen, dass mit dem Gesicht ein Deepfake-Porno dann erstellt worden ist. Aber das ist auch nochmal etwas, wo man, glaube ich, in den nächsten Jahren echt gut hingucken muss, was damit gemacht wird und wofür das auch ausgenutzt wird in dem Moment.
Ja, absolut. Also das ist wirklich erschreckend, was da alles noch vor uns steht. Und ich warte auf die ersten Berührungspunkte, die wir in unserem Berufsalltag damit haben.
Da wollte ich nämlich gerade mal reingrätschen. Wir schweifen schon fast ein bisschen ab. Ich will da jetzt auch nicht vorgreifen, aber ich glaube, das passt an der Stelle auch ganz gut, was ihr da auch den jungen Menschen in unserer Einrichtung anbietet. Also zu dem Thema, ne? Sei es jetzt, ich weiß es nicht, irgendwelche Gruppen oder Vorträge oder anonym vielleicht auch. Das würde mich interessieren und ja, ist glaube ich auch so, das, was unsere HörerInnen bestimmt mit am meisten interessiert.
Ja, wobei du da glaube ich in zwei Kategorien unterscheiden musst. Einmal Kinder und Jugendliche und einmal Mitarbeitende, weil wir an beiden Fronten quasi unterwegs sind.
Klärt mich auf.
Und versuchen da das Thema näher zu bringen. Willst du vielleicht einfach mal bei Mitarbeitenden starten, Patrick?
Ja, kann ich gerne. Also zum einen gibt es da ja unser Schulungsangebot, was mehrfach im Jahr stattfindet, was mittlerweile auch von uns so initiiert wird, dass wir versuchen, als die neuen Mitarbeitenden in unserer Einrichtung, dass die auf jeden Fall zu uns kommen. Und wir sind quer durch die Republik schon gereist, hätte ich bald gesagt, und versuchen jeden Standort so ein bisschen mitzunehmen und die einzelnen Teams, die einzelnen pädagogischen Zentren zu schulen, wo wir dann wirklich den Vormittag uns nehmen und dieses Schulungsangebot dann auch nicht nur räumlich bei uns vor Ort anbieten, wo wir unseren Standort haben, sondern für an allen Standorten in der Einrichtung. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, was das angeht. Zudem hat Bettina ein Padlet erstellt, ein digitales Lexikon mit ganz viel Material, mit Hilfestellungen, mit Erklärungen, mit Videos, Podcast-Empfehlungen etc. pp. Alles, was dazu gehört, wo unsere Mitarbeitenden auch einfach was an die Hand kriegen können, um Sprache zu finden, um Begrifflichkeiten erkennen zu können und auch vielleicht so ein bisschen Orientierungshilfe bei Fragen haben. Genau.
Also da ist wirklich der Fokus darauf, dass Mitarbeitende Wissen bekommen und selbst wirksam werden, also selbst wirklich aktiv sich mit dem Thema da beschäftigen können und aktiv zu werden in der Arbeit. Und bei den jungen Menschen wiederum ist es so, also Patrick und ich planen gerade noch, wenn die Folge rauskommt, wer weiß, vielleicht findet es dann schon statt.
Mal schauen.
Ja, wir würden gerne wirklich regelmäßig Nachmittag oder Abende anbieten für den Jugendlichen ab einem gewissen Alter. Teilweise zusammen oder Jungs-Mädchen-Gruppe getrennt. Da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Planung, wie wir das umsetzen können, weil wir auch beobachten, dass es ist nun mal für viele auch ein unangenehmes Thema und ich glaube, Jugendliche merken ganz gut, bei wem kann ich Fragen stellen und bei wem eher nicht. Und da möchten wir auch nochmal so ein Safe Space einfach errichten, wo die Jugendlichen wissen, okay, hier kann ich alles fragen, ist scheißegal was. Und meine Fragen werden beantwortet und ich muss nicht irgendwie bei meiner Peer Group fragen oder bei der Profifamilie womöglich und was sollen die dann über mich denken, wenn ich das und das wissen möchte. Und zusätzlich sind wir auch gerade dann noch irgendwie in Überlegung, wie kann man digital noch was anbieten. Also wir haben da super viele Ideen. Der Kopf kocht nur so vor Ideen. Aber die Umsetzung, da sind wir gerade noch am gucken, wie wir das alle so auch hinkriegen. Weil man muss auch sagen, wir sind zu zweit, Standort mappen. eigentlich könnten wir ein Team mit 10 Leuten aufmachen, um alle unsere Ideen irgendwie umsetzen zu können. Aber wir versuchen schon an beiden Fronten aktiv zu sein und präsent zu sein.
Ich erinnere mich, es gab oder gibt die Möglichkeit, mit dir auch in einen Briefaustausch zu gehen, der dann, weiß ich nicht, wenn gewünscht, anonym ist, mit Siegel, dass da keiner vorher rangeht. Vielleicht magst du das auch nochmal kurz erklären.
Genau, das ist vor einiger Zeit mal entstanden, dass ich quasi eine Art Brieffreundschaft gegründet habe mit einem jungen Menschen. Und diese Person, ich sage bewusst diese Person, um das zu anonymisieren, schickt hin und wieder mal einen Brief mit verschiedenen Fragen. Ich glaube, mittlerweile sammelt die ganze Schulklasse Fragen. Wenn ich diesen Brief so lese, ich glaube nicht, dass es von der einen Person ist, sondern dass da einige im Hintergrund mitspielen und hier und da nochmal eine Frage reinschieben. Und ich gehe wirklich dann, wenn ich antworte, erkläre ich dann auf Sachebene, beantworte ich ihre Fragen und schicke ihr das dann zurück, ja.
Können die jungen Menschen das denn gut annehmen oder ist da doch noch so viel Scham, dass die sich auch nicht trauen zu fragen? Ich könnte mir auch vorstellen, in einem Gruppenangebot ist es vielleicht für manche schwierig, weil dann die anderen noch mit dabei sind. Also eigentlich müsste es beides im Idealfall immer geben, oder?
Also wenn ich in Wohngruppen mit den jungen Menschen so eine Art Schulung gemacht habe oder mich zum Thema Sexualität ausgetauscht habe, lege ich erstmal die erste halbe Stunde 2 Flipcharts auf den Boden und dann werden Brüste, dann werden Hintern, dann wird alles gemalt, was geht, damit wir erstmal das ganze Lachen aus dem Raum raus haben, weil dann verschwindet langsam der Charme. So, dann können wir so langsam, dann hat jeder den Begriff 10-mal gehört, dann hat jeder ihn mal geschrieben, hat was gemalt.
Fände ich für andere Sachen auch super, ehrlich gesagt. Für so normal, also irgendeine andere Schulung einfach.
Ja. Da kommen wir auf jeden Fall nach so einer halben Stunde, kommen wir so ein bisschen in dem, jetzt ist diese ganze, alles, was mit im Raum steht.
Jetzt können wir reden.
Genau, da kommen wir in eine Gesprächsebene, genau. Ja.
Das Spiel Obstsalat ist auch immer gut.
Ja, habe ich auch schon gemacht, das ist auch mega.
Kennst du noch Obstsalat aus dem Kindergarten?
Ja, kenne ich.
Nur anstatt Banane, dann Apfel, Birne nutzen wir andere Begrifflichkeiten und dann ist immer ganz, ganz viel Gekicher. Ja, und dann, wie du sagst, irgendwann ist es aus dem Raum und
also
dann kann man starten.
Das wäre auch bei 40- bis 60-Jährigen ganz viel Gekicher. Das ist einfach so, glaube ich.
Aber wenn so eine Gruppe von 8 bis 10 Jugendlichen dann Penis mal endlich durch den Raum rufen darf, ohne dass jemand meckert, ist natürlich auch eine totale Motivation.
Das ist auf jeden Fall ein schöner didaktischer Ansatz. Der gefällt mir sehr gut.
Nein, und dann merkt man schon, erst Hemmung, aber das verfliegt wirklich mit der Zeit. Und wenn die jungen Menschen merken, okay, ich kann dir die Fragen stellen, ich werde dafür nicht verurteilt, wie kannst du das fragen, sondern ich kann ganz normal fragen und es werden mir Informationen gegeben, mit denen ich was anfangen kann, dann merkt man auch schnell, dass da die Hemmungen einfach fallen. Ne?
Da reden wir dann aber wahrscheinlich von den Fragen, die fast alle haben, sagen wir es mal so, oder? Also so, was einen vielleicht mit 13, 14, 15 beschäftigt.
Auch, aber es ist ja auch so, dass teilweise auf dem Grundschulhof gewisse Begrifflichkeiten einmal über den Schulhof gepfeffert werden, wo dann beim Mittagessen gefragt wird, das hatte ich auch schon, Bettina, was ist eigentlich ein Gangbang? Das sagen die derzeit immer in der Schule. So, das kann natürlich sein, wenn du dann gerade deinen Möhreneintopf da schlürfst, dass du dann solche Fragen um die Ohren gepfeffert bekommst. Also von bis ist halt wirklich viel, was auch eigentlich auf dem Schulhof abgeht und im Internet dann aufgeschnappt wird.
Ja, ich weiß, es geht gleich auch nochmal um sexualisierte Gewalt. Da haben vielleicht oder hat der ein oder andere junge Mensch dann auch nochmal ein individuelles Thema. Das ist das, was ich meine, was dann vielleicht das Individuum von den Fragen in dieser Gruppe auch trennt, die individuellen Erfahrungen. Also was macht ihr da neben der Aufklärungsarbeit zu dem Thema und wie schafft man es auch da professionell mit umzugehen?
Also vielleicht noch wichtig, in diesen Gruppen dann hast du natürlich auch welche, die sich nicht beteiligen, die dann, man kann spekulieren, warum, lasse ich jetzt mal frei, aber die dann einfach dabei sitzen und dann, das merkt man relativ schnell in solchen Gruppen. Und dann steht es natürlich auch, das ist auch für mich am Anfang immer wichtig, zu sagen, es ist ein freiwilliges Angebot, hier muss keiner mit mir 2-3 Stunden verbringen. Sondern wenn einem das ein schlechtes Gefühl auslöst in einem, dann darf man das auch die Runde auch verlassen. So. Und meistens baue ich dann auch relativ schnell mal Pausen ein, um ein Gefühl dafür zu kriegen, damit auch keiner sich jetzt ertappt fühlen muss, ich will da nicht drüber reden oder so. Genau. Also da versuchen wir natürlich auch an vielen Stellen einfach so vorsichtig wie möglich, aber auch so offen wie nötig an diese Themen ranzugehen.
Das ist nämlich das, was wir den Mitarbeitenden auch immer sagen. Wir merken ja auch Hemmungen da, wenn das Thema sexualisierte Gewalt aufkommt, aus welchen Gründen auch immer. Und wir versuchen immer zu vermitteln, dass Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, dennoch ein Recht auf Sexualität haben. Weil sexualisierte Gewalt ist eine Form von Gewalt und ist nicht Sexualität in dem Moment. Und ja, wir haben junge Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und dennoch haben die ein Recht auf Aufklärung, aber müssen dann natürlich die Möglichkeit haben, inwieweit nehme ich dieses Angebot an? Entziehe ich mich dem Ganzen irgendwann oder aber nehme ich es komplett mit? Aber das können wir dann in dem Moment nicht entscheiden. Natürlich müssen wir dann sensiblen Umgang mitpflegen, ganz klar, aber wichtig ist im Kopf zu haben, ich weiß, dass bei den Mitarbeitenden ist dann oft die Sorge, oh Gott, nicht, dass ich da was reaktiviere nochmal, irgendwelche Traumatisierungen. Aber dann sage ich auch immer, dann darf kein Fernsehen mehr geguckt werden, dann muss eigentlich das Handy weg und dann müssen wir schon gucken, wie sieht denn Werbung in der Innenstadt aus. Also Sexualität ist eigentlich überall total präsent, nur wir beurteilen es unterschiedlich dann.
Naja, genau, das war die Frage. Also ich sag mal so, das generelle Angebot, Aufklärung, dem gegenüber vielleicht auch, dass junge Menschen sexuelle Gewalt erlebt haben und dann vielleicht auch nochmal andere Fragen oder ein anderes Thema haben, wobei die dann natürlich auch in ihrer Wohngruppe individuell noch aufgefangen werden, aber auch damit professionell umzugehen. Also das war die Frage, wie man das schafft.
Naja, es ist, man muss das unterschiedlich sehen. Wir haben, also es gibt, wenn wir junge Menschen bei uns aufnehmen, in Wohngruppen oder in Profifamilien oder so, dann haben wir ja nur ein begrenztes Informationsfeld vorher. Wir wissen nicht immer, in dem Jahr ist das passiert, der Schulwechsel etc. pp. Und so genauso sieht es natürlich auch mit sexualisierter Gewalterfahrung aus. So, wir haben nicht immer den, dass wir vorher wissen, was haben diese jungen Menschen überhaupt erlebt. Und das stellt sich häufig erst im Laufe der Zeit raus, dass wir dann mitkriegen, okay, da sind in dem Bereich sind gerade irgendwelche Auffälligkeiten oder der junge Mensch ist in Übererregung, fängt er an, sich im Schritt zu stimulieren zum Beispiel und so weiter. Da benutzt Begrifflichkeiten, die vielleicht in dem Alter noch gar nicht unbedingt zumindest so im Detail verknüpft sein sollten. Also da unterscheidet sich das ja dann erst schon mal. Und dann ist das Thema sexualisierte Gewalterfahrung so, dass wir dann auch immer gucken, wie können wir da die jungen Menschen, aber auch das pädagogische Fachkräfteteam darum zu oder das Jugendamt und den Vormund noch mit ins Boot holen und welche Hilfen müssen da installiert werden. Ich meine, wir haben da ein gutes Netzwerk, wir haben ganz viele tolle Kollegen, die als Kinderschutzfachkräfte bei uns in der Einrichtung unterwegs sind, wo ich immer mich melden kann mit dem Verdacht, mit dem Bauchschmerzgefühl, dass Situationen sind, die ich gerne mal reflektieren möchte und auch die, mit denen sind Bettina und ich regelmäßig im Austausch, dass wir einfach uns da auch nochmal beraten und gegenseitig hinzuziehen.
Ja, also was der Unterschied da ist, die Kinderschutzfachkräfte sind dann ja wirklich im Boot, wenn dieses Gefühl da ist, was sexualisierte Gewalt angeht oder wenn es so ist. Und Patrick und ich, wir sind eher dann in dem Bereich Prävention. Mhm. Also alles, was davor ist.
Oder als Beratung eben in genau. Dem Sinne, ja. Ja, merkt ihr, dass die KollegInnen an der Stelle teilweise an einem ähnlichen Punkt stehen wie ihr, bevor ihr euch entschieden habt, die Weiterbildung zu machen?
Ja, es gibt Mitarbeitende, die ultra interessiert sind, die selbst auch sehr gut unterwegs sind mit der Thematik, sehr offen sind und auch gut mit den jungen Menschen zusammenarbeiten. Es gibt aber auch Mitarbeitende, die, ich würde sagen, unsicher sind, die schon offen für das Thema sind, aber eher unsicher sind, was kann ich sagen, was darf ich sagen, wie nicht, dass ich irgendwas auslöse, die dann noch so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl brauchen unsererseits. Und dann merkt man oft so nach den Schulungen, die gehen raus und denken sich, jo, das hat die 3 Stunden jetzt, die gehen hochmotiviert raus und marschieren dann einmal straight away in die Wohngruppe. Man weiß, okay, die haben jetzt echt was mitgenommen so.
Ja, und das Wichtige ist einfach, dass je mehr wir alle im Austausch über Sexualität sind, desto mehr wird deutlich, es geht nicht um die eigene Sexualität. Und wenn ich das erstmal für mich verinnerlicht habe, es geht nicht um meine um meine Vorlieben, um mich, sondern es geht darum, haben wir einen gemeinsamen Blickwinkel, haben wir eine gemeinsame Haltung als Einrichtung und wir gehen den gleichen Weg, ob wir, wir gehen den gleichen Weg in die Richtung, dass wir gemeinsam Begrifflichkeiten haben, dass wir gemeinsame Haltungstendenzen in alle Richtungen haben, dann entlastet das viele.
Ich kann mir auch vorstellen, dass junge Menschen oft viel cooler damit umgehen, als man befürchtet, oder?
Ja.
Also wahrscheinlich sogar viel cooler als viele Erwachsene.
Ja.
Zeigt das auch eure Erfahrung?
Ja, allein auch durch Social Media und auch in den Klassenverbänden merkt man, dass das Thema ganz anders auch nochmal bearbeitet wird, dass da eine ganz andere Sprache ist als bei mir damals. Wobei ich sage auch immer, man sollte nicht vergessen, wie man selbst war, als man jung war, als ich Teenie war, war das auch Thema in meiner Peer Group dann wiederum. Ich glaube, man vergisst das schnell oder oft, wenn man erwachsen ist, wie man selber mal als Teenie war. Und ich weiß, dass auch bei uns, dass wir super viele Fragen hatten und dann hatte jemand was gelesen und dann war, oh Gott, hast du schon dies und das gehört? Und dann hat man immer gedacht, okay, die Person ist wohl allwissend, das muss dann so stimmen. Und dann hat man sich selbst so Gedanken gemacht. Und irgendwie kommt dann das Schamgefühl mit dem Alter erst wieder bei vielen Menschen, habe ich das Gefühl.
Ja, absolut. Das Schamgefühl ist entwickelt sich ja A in der Pubertät einmal. Wo finde ich die richtigen, wie habe ich die richtigen Fragen für die richtigen Leute, so würde ich sagen. Und dann natürlich haben wir auch die Situation, dass das bis ins Fachkraftalter, sage ich jetzt mal, auch anhält. So, und dass wir, wenn wir dann als mögliche Haltung da so ein bisschen zur Entspannung beitragen, auch das Thema zu öffnen, sind wir da auf einem guten Weg gerade.
Wie ist die Haltung da vom Träger? Also werdet ihr da gut unterstützt in der Thematik?
Absolut. Also ich glaube schon, dass es davor nicht so viele Leute gab, die sich dem Thema so stark gewidmet haben, wie wir beide uns. Aber wie gesagt, es ist halt so, viele sind auf der Suche, was mache ich noch so als Zusatzausbildung und viele entscheiden sich dann nun mal für andere Ausbildungen, wie Traumapädagogik beispielsweise. Aber dadurch, dass wir beide uns da haben ausbilden lassen, auch mit der Unterstützung vom Träger, haben wir da echt, ich nenne es mal so einen Freifahrtsschein. Also uns wird da schon viel Vertrauen geschenkt und wir können uns da echt gut austoben mit unseren Ideen. Klar muss man gewisse Sachen, muss man Rücksprache halten, wenn es auch um Finanzierung oder so geht und Arbeitszeiten, da das ja nun mal nicht unser Hauptjob ist, sondern ein Teil unseres Jobs. Aber da haben wir schon wirklich großen Spielraum, finde ich.
Ja, also wir beide auf jeden Fall, aber auch alle pädagogischen Fachkräfte, die einfach Fragen haben. So, das ist ähnlich, also wir haben den Rückhalt vom Träger, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, nochmal für spezielle Fragen zum Beispiel zu Teams dazu zu stoßen. So, da können wir nochmal, das heißt, es sind irgendwelche Situationen, die für Unklarheit sorgen und wir werden um Rat gebeten, dann ist es überhaupt kein Thema, dass wir nochmal sagen, okay, wann macht ihr Teamsitzung? Wir kommen nochmal 2 Stunden mit rein und arbeiten gemeinsam zu dem Thema an euren Fragen oder was weiß ich. So, also da haben nicht nur wir die Unterstützung, sondern auch vom Träger die Gesamtheit hat da die Unterstützung, dass man Expertise in Anspruch nehmen darf.
Und zusätzlich auch zeigt nochmal, wie ernst der Träger es nimmt. Alle neuen Mitarbeitenden durchlaufen bei uns ja ein Schulungsprogramm in der Akademie und unsere Fortbildung zwischen Lust und Frust ist da auch fester Bestandteil, sodass alle neuen Mitarbeitenden wirklich einmal mit diesem Thema dann in Berührung kommen und dann davon auch zehren können in ihrer weiteren Arbeit.
Die pädagogischen Mitarbeitenden.
Ja.
Ich habe das nämlich nicht gemacht. Aber ich komme da auch gern mal dazu.
Im September ist der nächste Termin.
Okay.
Ich kann dich wohl eintragen.
Ja, mach das mal. Kann ja nicht schaden, weil das denke ich nämlich sowieso schon die ganze Zeit. Im Grunde haben ja die jungen Menschen dadurch, dass sie jetzt im Kontext unserer Einrichtung aufwachsen, fast schon den Vorteil, dass es euch als Ansprechpersonen gibt oder Profi-Eltern oder pädagogische Fachkräfte da entsprechend geschult sind, weil ich erlebe das ja selbst und auch in der Rückschau auf mein eigenes Schulleben, da gibt es ja irgendwie viel zu wenig, also für das Kind, was da draußen rumläuft. So. Und insofern fast ein kleiner Vorteil, dass es euch gibt. Also bei mir gab es auch nur Dr. Sommer und ich glaube, die gibt es auch immer noch, oder? Macht ihr da manchmal Recherche, was es da noch so gibt? Ich glaube, die Bravo.
Ich glaube, die gibt es immer noch, aber Recherche, noch. Nee.
Also guck, was da draußen auf dem Markt so angeboten wird, neben euch beiden. Also ne, was wäre da vielleicht auch von eurer Seite nochmal so ein Wunsch auch an die Fachschulen oder generell auch an normale Schulen und Kitas? Da ist noch Bedarf, oder?
Mhm.
Also da würde mir viel einfallen. Ich glaube, realistisch wäre erstmal zu sagen, das dem Thema Raum zu geben und eine Sprache für alle zu ermöglichen, was ich eingangs schon mal gesagt habe. Wenn ich den Kleinsten die Möglichkeit gebe, ungute Gefühle zu benennen, indem ich sage, beispielsweise, da und da werde ich regelmäßig angefasst und das will ich eigentlich nicht, dann habe ich schon viel erreicht. Und alle durchlaufen die Kita, den Kindergarten, die Grundschule und alle weiterführenden Schulen, alles, was da sonst noch so ist. Ich glaube, da erreicht man die meisten. So, ne? Natürlich sind wir alle, ob es jetzt mit Migrationshintergrund ist oder nicht, wir sind alle anders sozialisiert. Wir wachsen alle anders auf mit verschiedenen mit verschiedenen Vorbildern, die ja in erster Linie mal unsere Eltern in dem Moment sind. Da kommen wir in der Schule an die Situation, dass wir außerhalb der Familienstruktur nochmal eine gute Aufklärung leisten können. Und da wäre für mich das Sprachefinden schon mal das Erste.
Ja, also es ist nämlich so, dass so war es bei mir damals, und wenn ich jetzt teilweise sehe, was unsere Jugendlichen dann im Unterricht lernen, es ist wirklich, die Sexualaufklärung ist sehr auf Biologie gerichtet, Mann, Frau, so entstehen Kinder, so verhütet man. Aber es ist für mich überhaupt nicht Aufklärung, was auch nochmal Grenzen angeht oder so. Also ich würde das eine Sexualaufklärung nennen und das andere sexuelle Bildung. Was für Formen der Sexualität gibt es auch? Zum Beispiel sexuelle Identität wie nicht-binär, Transidentität, überhaupt kein Thema. Auch sexuelle Orientierung. Also ich finde, es fehlt da auch für junge Menschen dann in dem Moment an Beispielen und an Vorbildern, weil es wirklich sehr gepolt ist auf Mutter, Vater, Kind. Und dabei ist es so, dass auch gerade in der Pubertät ist es so eine krass überfordernde Lebensphase, wo man sich so viel mit sich selbst auseinandersetzt und auf der Suche nach sich selbst ist und so viele Themen einen beschäftigen, würde ich schön finden, wenn dieser Unterricht einfach viel breiter aufgestellt ist. Ja, Patrick, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt echt schon eine ganze Zeit lang gequasselt. Die Zeit ist super schnell verflogen mit diesem Thema. Linda, ging's mit dem Nerd-Talk oder?
Nee, alles gut. Ich habe mich hier mehr eingebracht, als ich erwartet hätte, wie wir das ja schon mal hatten. Alles in Ordnung. Ein paar Begrifflichkeiten habe ich dazugelernt. Alles gut.
Schön. Gehst du also mit dem Lerneffekt raus?
Ich gehe heute mit einem guten Gefühl und mit dem Lerneffekt raus.
Patrick, abschließend, hast du noch etwas, was du den ZuhörerInnen gerne mitgeben würdest hier in dieser Folge?
Ich glaube, vieles zu dem, also für mich ist es wichtig, dass das Sprachefinden immer wieder benannt wird und nur wir so in die Richtung auch ja zu einem gemeinsamen Thema kommen, zu einer gemeinsamen Aufklärung, ob jung, ob alt, egal. Von daher ist mir das, um Scham abzulegen, um über Sexualität zu sprechen, ist mir das Sprachefinden immer das Wichtigste. Und von daher wäre, wenn ich was mitgeben darf für alle, wäre das, wo ich sage, macht euch klar darüber, welche Begrifflichkeiten benutzt ihr. Ist es der Feuerwehrschlauch oder ist es dann wirklich auch mal der Penis als Beispiel?
Das wird ja auch ganz klar empfohlen, also auch von Kinderärzten, dass man da unbedingt die richtigen Begrifflichkeiten benutzt. Nicht, dass nachher einer Zweifel hat, was will mir dieses Mädchen oder Junge gerade eigentlich sagen? Und
dennoch sagen auch die Erfahrungen, dass es nicht immer so ist.
Nee. Also wir halten uns da dran.
Sehr vorbildlich.
Genau, aber das wäre das, was ich gerne noch abschließend sagen würde.
Und dann schließe ich mich nochmal an, weil das ist wirklich sehr passend. Ich stimme dir da vollkommen zu. Und ich würde nochmal gerne ergänzen, dass Sexualität etwas ist, was uns das ganze Leben begleitet, Schwangerschaft bis zum Tod. Und dass es da auch keine Altersgrenze geben sollte, sondern dass es da altersentsprechend auch Aufklärung gibt und dass jeder Mensch da auch ein Recht drauf hat.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass wir heute hier gemeinsam über Sexualpädagogik gesprochen haben. Ich noch was lernen konnte und die HörerInnen hoffentlich auch. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Anregungen, dann gerne an podcast@backhaus.de. Und was ich hier noch nie gesagt habe, gebt uns doch eine gute Bewertung. 5 Sterne, freuen wir uns natürlich drüber. Wir haben auch schon ein paar Bewertungen, aber da geht noch was. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.
Und tschüss.